Er kommt von alleine. Wo Brüder in Einheit beieinander wohnen, dorthin hat Gott den Segen befohlen. Wenn Gott den Segen dorthin befohlen hat, kann niemand diesen Segen aufhalten. Es ist wichtig festzuhalten, dass sowohl das Öl als auch der Tau von oben nach unten fließen. Mit der Einheit ist es dasselbe. Die Einheit geht von oben nach unten. Die Uneinigkeit übrigens auch. Beide beginnen bei der Leiterschaft, und das ist mit die größte Verantwortung von Leiterschaft überhaupt. Vor etwa 20 Jahren war ich Teil einer Gruppe von geistlichen Leitern, die versuchte, Gottes Volk zusammenzubringen. Es war relativ leicht, die Schafe, aber sehr schwierig, die Hirten zusammenzubringen. Wir stellten fest, dass das Problem nicht damit gelöst ist, dass man die Schafe zusammenbringt, denn sobald sie zu ihren eigenen Hirten zurückgehen, die ja mit den anderen Hirten uneins sind, finden sie sich in getrennten Gruppen wieder und haben keinen Kontakt mehr zueinander. Das Problem liegt in der Leiterschaft. Und jeder von uns, der Leiter ist, der in irgendeiner Hinsicht Pastor, Evangelist, Lehrer und so weiter ist, muss zum Teil die Verantwortung für die Uneinigkeit im Leib Christi übernehmen. Die Verantwortung liegt bei den Leitern und nicht so sehr bei der Herde. Was ist nun die eigentliche Ursache der Uneinigkeit? Es ist nicht die Theologie. Man kann Theologie missbrauchen, um Uneinigkeit zu fördern, doch die eigentliche Ursache formuliert Paulus in ganz einfachen Worten. Er nennt sie das Fleisch, das fleischliche Wesen, die unerlöste Natur des Menschen, so wie er ist, bevor Gott ihn berührt und verändert, also das Wesen eines Rebellen. Ich zeige euch eine Stelle, die das ganz klar belegt, 1. Korinther 3, 1-4. Die Gemeinde zu Korinth hatte unter anderem auch das Problem, dass in gewissem Maße Uneinigkeit in der Gemeinde herrschte, auch wenn das nichts war im Vergleich zu der Uneinigkeit, die heute im Leib Christi herrscht. Und Paulus sagt, und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Er sagt, ihr seid noch geistliche Babys. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise. Babys können noch keine feste geistliche Speise essen. Auch wenn etwas gepredigt wird, können sie es nicht aufnehmen. Denn ihr konntet es noch nicht aufnehmen und auch jetzt könnt ihr es noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Woran erkennt Paulus, dass sie noch fleischlich waren? Einige Theologen meinen, die Christen zu Korinth seien fleischlich gewesen, weil sie so viel in Zungen redeten. Die meisten Leute, die so etwas sagen, reden selbst nicht in Zungen. Doch Paulus sagt etwas anderes. Er hat nichts gegen das Reden in Zungen. Ja, er sagt sogar, er wünschte sich, sie alle sprechen in Zungen. Was war für ihn der Beweis dafür, dass sie fleischlich waren? Sie waren uneins und folgten menschlichen Leitern anstatt Jesus. Dafür gibt es nur einen Grund, sagt Paulus. Er sagt, ihr seid fleischlich. Denn da Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber, ich bin des Apollos, seid ihr nicht fleischlich? Was waren die Indizien ihrer fleischlichen Einstellung? Eifersucht, Streit, Zwist und die Nachfolge menschlicher Leiter. In gewisser Hinsicht ist nichts daran auszusetzen, wenn man menschlichen Leitern nachfolgt, wenn es die Leiter sind, die Gott einem gegeben hat. Paulus spricht von dem Fall, dass menschliche Leiter Christus in den Schatten stellen und die Menschen sich Paulus oder Apollos mehr verpflichtet fühlen als Jesus. Und es ist nicht so, dass Paulus es einerseits missbilligte, wenn Menschen sich Apollos verpflichtet fühlten, es andererseits jedoch billigte, wenn sie sich ihm verpflichtet fühlten. Er missbilligt es kategorisch, wenn menschliche Leiter die Grundlage des Christentums werden. Ich bin der Meinung, dass das eigentlich den Zustand des heutigen Leibs Christi widerspiegelt. Die zentrale Ursache ist nicht Lehre und nicht Theologie, sondern unsere fleischliche Gesinnung, unser fleischliches Wesen. In Galater 5 führt Paulus die Werke des Fleisches auf, und hier wird dieselbe Wahrheit offensichtlich. Galater 5, 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Wenn man die Liste analysiert, fällt auf, dass es vier Kategorien fleischlicher Werke gibt. Die erste ist sexuelle Unmoral, die zweite würden wir wohl Okkultismus nennen, also Götzendienst und Zauberei. Die dritte, die mit Abstand größte Kategorie, ist jede Form von Zwist oder Spaltung. Und die vierte ist Maßlosigkeit. Das sind also die vier Kategorien von fleischlichen Werken. Unmoral, Okkultismus, Spaltung und Maßlosigkeit. Die Kategorie Spaltung ist markanterweise dreimal so groß wie die anderen. Hier finden wir Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen und Neidereien. All das sind verschiedene Formen von Spaltung. Die größte Kategorie von fleischlichen Werken sind somit die verschiedenen Erscheinungsformen von Spaltung. Und genau das sagt Paulus: Wenn Spaltung unter euch ist, seid ihr etwa nicht fleischlich? Das weist auf ein ganz einfaches Gegenmittel hin. Was ist das Mittel gegen Spaltung im Leib Christi? Paulus beantwortet die Frage im selben Kapitel, Vers 24, die aber dem Christus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Es gibt nur ein Mittel gegen das fleischliche Wesen, es muss gekreuzigt werden. Römer 6, 6, dass unser alter Mensch, also das Wesen Adams, mit Christus mitgekreuzigt worden ist. Einerseits ist das etwas, das Gott vor mehr als 1900 Jahren getan hat. Andererseits heißt es hier, die Christus angehören, haben das Fleisch gekreuzigt. Wir müssen das tun. Gott hat es möglich gemacht. Wir müssen es in die Tat umsetzen. Eine Kreuzigung geht nicht ohne Schmerzen vonstatten. Das Fleisch zu kreuzigen geht auch nicht ohne Schmerzen vonstatten. Du musst die Kreuzigungsnägel in deine Hände und Füße hineintreiben und sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt. Du musst deine fleischlichen Begierden und Ambitionen verleugnen. Und ich denke, das ist ein Schlüsselwort für die Liste, die ich eben las. Selbstsüchtige Ambitionen. Ich glaube, dass dies der Hauptgrund für Spaltungen im Leib Christi ist. Die Ambitionen, der Ehrgeiz von Leitern, die ihr eigenes tun, die sich vorwärts bringen, eine große Gemeinde haben und sich einen Namen machen wollen und die damit im Großen und Ganzen Jesus selbst in den Schatten stellen. Das Mittel dagegen haben wir nun gefunden. Lasst euch nicht einreden, wir müssten unsere Theologie ändern. Vielleicht stimmt das, doch das ist nicht das Heilmittel. Du kannst eine durch und durch richtige Theologie haben und dennoch Auslöser von Spaltungen sein, wenn du nichts gegen dein fleischliches Wesen unternimmst. Nun kurz ein Wort darüber, was das Neue Testament über Liebe sagt. Es gibt mehrere griechische Wörter dafür. Das griechische Wort für die Liebe, von der Jesus spricht, haben viele schon gehört, Agape. Das ist in erster Linie die Liebe Gottes, aber nicht ausschließlich. Es bezeichnet gelegentlich auch menschliche Liebe. Jesus sagte, dass auch Sünder Sünder lieben, weshalb auch Sünder in gewissem Maße diese Liebe haben können. Doch im Allgemeinen ist das die Liebe, die von Gott kommt. Jesus sagt in Johannes 13, 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Beachtet, dass Liebe keine Empfehlung und kein Vorschlag, sondern ein Gebot ist. Wenn wir einander nicht lieben, sind wir ungehorsam. Und Jesus erklärt diese Art von Liebe. Er sagt, ihr müsst einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Dann kommt eine sehr wichtige Aussage. In gewisser Hinsicht gibt Jesus in diesen Versen der Welt das Recht, den Leib Christi zu beurteilen. Wenn ihr euch untereinander liebt, werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Doch das Gegenteil ist genauso wahr. Wenn wir einander nicht lieben, hat die Welt das Recht zu sagen, das sind keine Jünger Jesu. Wir können dieses Urteil der Welt nicht zurückweisen. Jesus hat der Welt das Recht gegeben, den Leib Christi zu beurteilen. Wisst ihr, so und so oft versuchen wir, der Welt zu sagen, wie sie es richtig machen soll. Doch die Welt hat absolut das Recht, den Spieß umzudrehen und zu sagen, wenn ihr es richtig macht, dann könnt ihr kommen und uns sagen, wie man es richtig macht. Schließlich sind die Spaltungen im Leib Christi doch so offensichtlich. Ich denke, dass die Spaltungen im Leib Christi ein Haupthindernis für die Präsentation des Evangeliums sind. Ich unterhielt mich einmal mit einem jungen Juden darüber, wie man an den Messias glauben kann. Er sagte, Sie möchten doch sicher, dass ich mich einer Gruppe anschließe. Welcher? Es war in Jerusalem. Und leider ist es so, dass in Jerusalem die Christen einander sogar physisch bekämpfen. Wo? Am Heiligen Grab. Zwei verschiedene Gruppierungen, die ich nicht namentlich nennen möchte, beanspruchen einen bestimmten Teil einer vermeintlich heiligen Stätte. Es sind israelische Soldaten notwendig, um sie zu trennen. Das ist ein extremes Beispiel, doch so versteht ihr, warum die Israelis sagen, wie könnte ich an so etwas glauben? Wir alle tragen einen Teil der Verantwortung, wenn Menschen aufgrund unserer Spaltungen dem Glauben fernbleiben. Dann sagt Jesus in Johannes 15,12, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und dann beschreibt er diese Liebe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Die Liebe, über die Jesus spricht, ist eine Liebe, die ihr Leben für andere Menschen hingibt. Johannes greift diesen Gedanken in 1. Johannes 3, 16 bis 17 auf. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er, Gott, für uns sein Leben hingegeben hat. Das heißt, wir wüssten gar nicht, was Liebe ist, wenn wir nicht das Vorbild des Herrn hätten. Auf menschlicher Ebene bleibt das Bild unvollständig. Doch nun wissen wir, was Liebe wirklich ist, weil Gott durch Jesus sein Leben für uns hingegeben hat. Und auch wir sind es schuldig, unser Leben für die Brüder, für unsere Glaubensgeschwister hinzugeben. Und für den Fall, dass wir das Ganze zu geistlich sehen, gibt er uns im nächsten Vers eine praktische Anwendung. Wer aber der Welt Güter hat und sieht seinen Brudermangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Mit anderen Worten, wenn wir das haben, was der Not unseres Bruders oder unserer Schwester Abhilfe schaffen würde, und wir ihre Bedürftigkeit sehen, jedoch keine Abhilfe schaffen, ist es nutzlos zu sagen, die Liebe Gottes wohne in uns. Stimmt das? Ist das logisch? Hier wünschte ich mir eure Zustimmung, weil ich diesen Gedanken praktisch anwenden möchte. Ich greife etwas auf, was wir vor diesem Treffen angesprochen hatten. Wenn eure Brüder auf dem chinesischen Festland Not leiden und ihr in der Lage seid, dieser Not Abhilfe zu schaffen, wie könnt ihr dann behaupten, die Liebe Gottes sei in euch, wenn ihr nichts dagegen unternehmt? Ist es nicht so? Ich möchte euch nicht gegen euren Willen überzeugen, doch für mich ist das absolut klar. Ich zeige auch nicht mit dem Finger auf andere, weil ich selbst in meinem Leben fortwährend einen Kampf gegen meine Selbstsucht führe. Die meisten von uns sind von Geburt an selbstsüchtig. Doch nur das Wirken Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes können etwas gegen diese Selbstsucht unternehmen. Somit sollten wir bereit sein, Gott etwas dagegen tun zu lassen. Nur noch eine meiner Lieblingsstellen über die Liebe, 1. Timotheus 1, 5 bis 6. Hier heißt es, das Endziel des Gebots aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Die New American Standard Bible sagt jedoch, das Endziel unserer Unterweisung ist Liebe. Mir gefällt das, weil es so deutlich ist. Wenn wir im Volk Gottes keine Liebe bewirken, verfehlen wir den Zweck unseres Dienstes. Das Ziel unserer Unterweisung ist Liebe. Als ich diese Übersetzung das erste Mal las, dachte ich, Bruder Prince, schau dir lieber mal deinen Dienst genauer an. Schau dir die Menschen an, denen du dienst. Denk darüber nach, was dein Dienst in ihnen bewirkt. Und frag dich, ob dadurch die Liebe in ihnen zunimmt. Wenn nicht, ist dein Dienst und sind all deine Worte Zeitverschwendung. Hör zu, das Endziel unserer Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Diese drei Dinge erhalten die Liebe am Leben. Aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Was im Leib Christi keine Liebe bewirkt, ist leeres Geschwätz. Schauen wir uns die Gemeinden an und fragen wir uns, wie viel leeres Geschwätz dort zu finden ist, wie viel Lehre, Predigt und religiöse Aktivität, die nicht zu dem einen Ziel führt, dass das Ziel unserer Unterweisung ist. Ich zeige nicht auf andere. Ich überprüfe ständig mein eigenes Leben und meinen eigenen Dienst. Helfe ich den Menschen, liebevoll zu sein? Wenn nicht, ist es Zeitverschwendung und wird an dem Tag des Gerichts im Nu verbrennen.
And when I stand before the Lord on the day of judgment, it will all be burned up in an instant. Now, let me try to give you a few quick simple answers.
Ich möchte noch ein paar kurze Antworten auf die Frage geben, wie die Einheit wiederhergestellt werden kann. Wie kommen wir zurück zur Einheit? Die Aktivitäten in diese Richtung können erstens von uns, zweitens von Gott und drittens, und das wird euch überraschen, von Satan ausgehen. Doch Satan wird oft gebraucht, um die Ziele Gottes zu erreichen, und er wird auch in diesem Zusammenhang gebraucht werden. Ihr wisst natürlich auch, dass es Satan war, der die Kreuzigung Jesu herbeiführte. Er wusste nicht, was er tat, aber er war das Werkzeug, wodurch der Welt das Heil zuteil wurde. Es ist für mich ein großer Segen zu sehen, wie Gott seine Feinde gebraucht. Ich denke da immer an die Geschichte von Mose. Mose wird nach seiner Geburt zum Sterben ausgesetzt, die Tochter des Pharao nimmt ihn auf, er zieht ihn, lässt ihn die beste Ausbildung zuteil werden. Und Gott spricht zum Pharao, doch der Pharao hörte ihn nicht. Gott sagt zu ihm: Pharao, ich habe einen Anführer, der dir eine Niederlage einbringen und den Untergang deines Volks herbeiführen wird. Er wird deine Macht brechen und dir eine Niederlage bereiten, von der du dich nie erholen wirst. Und ich möchte, dass du in mir zunächst 40 Jahre lang ausbildest. So arbeitet Gott. Nun also zu den Aktivitäten, die die Einheit wiederherstellen werden. Was muss die Gemeinde selbst tun? Wir haben uns die Schriftstelle bereits angesehen, Apostelgeschichte 3,19, tut Buße. Was müssen wir tun? Wir müssen Buße tun. Worüber? Über alles in unserem Leben, was Uneinigkeit bewirkt, über jede Haltung, die die Uneinigkeit toleriert und bereit ist, in ihr zu verharren. Darüber müssen wir Buße tun. Als zweites übernimmt auch Gott seinen Teil auf dem Weg zur Einheit. Ohne den Teil Gottes wird sie nicht zustande kommen. Unsere menschlichen Aktionen und Reaktionen allein sind nicht ausreichend. In Apostelgeschichte 2, an Pfingsten, steht Petrus auf und wendet die Prophetie des Joel auf die aktuelle Situation an. Wir lesen, was er in Apostelgeschichte 2,16 folgendes sagt. Dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, und eure Jünglinge werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden Traumgesichte haben, und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden Weissagen. Hier greift Gott übernatürlich ein. Das ist ein souveränes Wirken Gottes. Er sagt, vor dem Ende dieses Zeitalters werde ich die übernatürliche Kraft und die Gaben meines Heiligen Geistes über die ganze Erde ausgießen. Und wenn er alles Fleisch sagt, meint er die gesamte Menschheit. In den vergangenen 20 Jahren hat sich das bereits zum Teil erfüllt, aber viele Menschen haben noch keinen einzigen Tropfen davon abbekommen. Die Menschen in der äußeren Mongolei beispielsweise haben praktisch noch keinen einzigen Tropfen des Heiligen Geistes abbekommen. Viele Nationen Nordafrikas und des Nahen Ostens, wie zum Beispiel Saudi-Arabien, haben noch keinen einzigen Tropfen des Heiligen Geistes abbekommen. Diese Prophetie ist also noch nicht vollständig erfüllt. Doch das ist der Beitrag Gottes zur Einheit, da ich bereits darauf hinwies, dass die Einheit, für die Jesus betete, nur im Heiligen Geist möglich ist. Je mehr wir im Leib Christi vom Heiligen Geist haben, desto leichter werden wir zur Einheit zurückkehren können. Ich möchte noch auf einen Aspekt dieses Gebetes Jesu in Johannes 17 hinweisen. Er sagt in Vers 22 zum Vater: Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen, meinen Jüngern, gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Das wird in dieser Übersetzung nicht sehr deutlich, aber ich besprach diese Passage mit einem griechischen Gelehrten, der Griechisch als auch als Muttersprache hat, und er sagte, wenn Jesus sagt, dass sie eins seien, meint er, damit sie eins seien. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien. Die Herrlichkeit ist notwendig, um uns eins zu machen. Die Herrlichkeit ist die ausgegossene Kraft und Gegenwart Gottes im Heiligen Geist. All unsere Anstrengungen und Gebete würden für sich selbst genommen nicht ausreichen, doch Gott wirkt und greift durch seinen Geist ein. Der ausgegossene Geist Gottes motiviert und hilft zur Einheit. Wer der charismatischen Bewegung angehört, wird mir zustimmen, wenn ich sage, wir sind alles andere als perfekt. Doch das Wirken des Heiligen Geistes hat viele Barrieren niedergerissen. Ich denke, heute Abend sind Christen aus mindestens 10 verschiedenen Gemeinden hier. Vor 10 Jahren wären diese Gemeinden wahrscheinlich nie zusammengekommen. Trotz all unserer Probleme und unserer Unvollkommenheit wirkt Gott durch seinen Geist und gibt uns die Herrlichkeit zurück, die die Gemeinde damals am Anfang hatte, damit wir alle eins seien. Und im selben Atemzug füge ich noch an, sie ist alles andere als perfekt. Als drittes muss man noch die Aktivitäten Satans erwähnen. Ich sagte bereits, dass Gott Satan gebraucht. Und Satan wird in zweierlei Hinsicht eine wichtige Rolle bei der Vereinigung der wahren Gemeinde spielen. Zunächst, indem er Druck von außen ausübt. Jesus beschreibt in Matthäus 24, 9-13, was am Ende der Zeit geschieht. Dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten, und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Wer ist euch? Ganz einfach, euch sind wir. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Viele wer? Christen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Für Liebe steht hier Agape. Es sind demnach in erster Linie Christen gemeint. Am Ende der Zeit wird der Druck des Bösen gegen uns so sehr zunehmen, dass wir uns entweder vom Herrn abwenden oder uns voll auf den Herrn werfen. Alle, die nicht abtrünnig werden, die sich nicht abwenden und ihren Glauben nicht verleugnen, werden noch fester zusammengeschweißt werden. Wenn du im Gefängnis sitzt, weil du Christ bist, ist es wirklich nicht wichtig, ob du im Gefängnis bist, weil du Baptist oder Anglikaner bist. In so einer Situation ist das eher belanglos. Wie wir wissen, hat dies ja in vielen Teilen der Welt bereits begonnen. So viel zum Druck von außen. Und dann wäre da noch der Druck von innen, den ich nur kurz abhandeln kann. Paulus sagt in 2. Thessalonicher 2, die Wiederkehr Christi, der Tag des Herrn, werde erst dann kommen, wenn die erste Apostasie oder Abtrünnigkeit gekommen ist. Ich kann die Stelle nicht mehr zitieren, aber er sagt, als erstes komme die Abtrünnigkeit. In den meisten Übersetzungen heißt es Abfall, doch das griechische Wort lautet Apostasia, von dem sich das Wort Apostasie ableitet. Es taucht nur an einer anderen Stelle im Neuen Testament auf, nämlich wo Paulus vorgeworfen wird, er ziehe die Menschen vom Gesetz des Mose weg. Es bezeichnet somit das Ablehnen einer offenbarten religiösen Wahrheit. Und es wird diese Apostasie oder Abtrünnigkeit im Leib Christi kommen, die Abtrünnigkeit. Ich glaube, dass wir schon in dieser Zeit leben. Ich weiß, dass im Verlauf der Kirchengeschichte immer wieder geistliche Leiter unmoralisch waren, ihren Begierden nachgingen und fleischlich handelten. Die großen, grundlegenden Wahrheiten des christlichen Glaubens haben sie jedoch nicht geleugnet, sondern vielmehr ausgebeutet. Doch in diesem Jahrhundert werden die großen, einfachen, grundlegenden Wahrheiten des christlichen Glaubens von unzähligen gläubigen Kirchenleuten offiziell geleugnet. Das nimmt überhand. Man sagt, 2/3 der anglikanischen Bischöfe in Großbritannien glauben nicht an die körperliche Auferstehung Jesu. Das ist Abtrünnigkeit. Ich will damit nicht die anglikanische Kirche angreifen, da der Zustand vieler anderer Kirchen auch nicht viel besser ist. Doch das ist die Abtrünnigkeit. Dann sagt Paulus, diese Abtrünnigkeit werde zweierlei hervorbringen. Erstens den Antichrist. Der Schutzwall gegen den Antichrist ist der Leib Christi. Sobald der Schutzwall niedergerissen ist, hat der Antichrist freie Bahn. Als zweites wird die Abtrünnigkeit die falsche Gemeinde hervorbringen. Lest euch zu Hause Offenbarung 17 durch und ihr werdet sehen, dass es innerhalb der Christenheit am Ende der Zeit nur 2 Gruppen geben wird, die Braut und die Hure. Ich bin der Überzeugung, dass sich jeder bekennende Christ letztendlich in einer dieser beiden Gruppen wiederfinden wird. Wenn du nicht zur Braut gehörst, dann gehörst du zur Hure. Es wird meiner Meinung nach keine größeren Denominationsunterschiede mehr geben. Was ist der Unterschied zwischen der Braut und der Hure? Paulus sagte zu den Korinthern, ich habe euch als eine keusche Jungfrau mit Christus verlobt. Der Leib Christi ist bereits mit Jesus verlobt. Die Hochzeit steht noch bevor. Die Braut bewahrt sich ihre Loyalität und Hingabe an Christus. Die Hure leugnet Christus. Und wenn ihr euch die heutige Abtrünnigkeit im Leib Christi anseht, stellt ihr fest, dass sie im Grunde die Leugnung Jesu ist. Wir werden mit dieser Frage konfrontiert werden. Gehören wir zur Braut oder gehören wir zur Hure? Im Buch Joel sieht Joel am Ende der Zeit in einer Vision riesige Menschenmengen im Tal der Entscheidung. Wenn du das Tal der Entscheidung einmal betreten hast, kommst du erst wieder heraus, wenn du eine Entscheidung getroffen hast. Die Entscheidung, ob du Jesus treu oder untreu sein wirst. Or disloyal.